Dungeons und Denglisch.
Badadada. Hallo.
Das ist unser neuer Intro-Jingle, der Post-Intro-Intro-Jingle.
Nee, ich glaube, ich bin einfach sehr gut drauf heute. So generell. Ich habe eigentlich den ganzen Tag schon gar nicht so schlechte Laune, muss ich sagen.
Nice. Mich freut es, dass du gut gelaunt bist.
Nice. vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Thema der heutigen Folge, weil da geht so was sehr Gutes.
Ich hatte ehrlich gesagt damals, wir teilen uns die Episodenthemen immer so ein bisschen auf, wer was macht. Ich hätte nicht erwartet, dass dir das Thema so taugt.
Ich muss sagen, ich meine, du hast jetzt neulich nicht vermutet, dass ich in Geschichte Abitur gemacht habe, aber Geschichte und Sozialkunde waren mit meine Lieblingsfächer in der Schule. Und alles, was so politisch Themen angeht, interessiert mich eigentlich schon, auch in D&D.
Ich bin da so happy drüber.
Man muss nur die richtige Gruppe haben.
Ich liebe Politik in D&D und ich hatte schon immer ein großes Bedürfnis, selber eine politische Kampagne zu spielen und ich hatte sehr viele Spielergruppen, die sich für Politik halt überhaupt nicht interessiert haben. Und das ist immer so ein bisschen die Krux des DMs, dass die Spieler natürlich zum eigenen Spielstil passen müssen, beziehungsweise dass man den eigenen Spielstil auch an die Spieler anpassen muss. Man will ihnen ja nicht Sachen aufzwängen, wo sie keinen Bock drauf haben. Okay, aber um was geht's denn?
Es geht heute um eine Organisation, die in meinen Augen einen sehr groben Namen hat. Also finde ich jetzt so ganz persönlich, das könnte auch eine negative Gruppierung aus Deutschland von vor 80 Jahren sein, dem Namen nach. Okay. Ich denke, wenn diese Gruppe vorkommt, auch immer zuerst, dass es die Bösen wären und dann muss ich kurz nachdenken und bin so, ah nee, sind sie nicht. Die Motivation dieser Koalition aus größtenteils lawful guten Paladinen, Kriegern und Klerikern ist eher die, das Böse aus der Welt zu schaffen. Und aber du weißt natürlich schon, wovon ich spreche, aber auch unsere Zuhörer dürften langsam ahnen, dass es heute um den Orden des Panzerhandschuhs geht.
Den Order of the Gauntlet.
Warum eigentlich, also Entschuldigung, Gauntlet heißt Gauntlet auf Deutsch wirklich Panzerhandschuh.
Lass mich das mal ganz kurz nachschauen. Ich habe da auch schon drüber überlegt. Ich glaube, es gibt keine viel schönere Übersetzung.
Wie sagen die denn im Deutschen zum Infinity Gauntlet?
Ich habe die nur auf Englisch gesehen. Keine Ahnung. Also,
ja,
Linguini sagt, die passende Übersetzung für Gauntlet ist Fehdehandschuh.
Okay, der Order des Fehdehandschuhs klingt so ein bisschen wack. Da bin ich mit einverstanden, dass es Panzerhandschuh ist.
Also, das ist ja eigentlich auch ganz komisch, weil ich glaube, so ein Fehdehandschuh ist ja an sich gar keine Art von Handschuh, sondern es ist ja einfach nur jede Art von Handschuh, die du auf den Boden wirfst, oder? Also, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, aber ich dachte, Fehdehandschuh wird es dadurch, dass ich jemandem eine Fehde ansage. Und ob das jetzt ein Metallhandschuh ist, den ich abwerfe, oder ein normaler Handschuh, ist eigentlich egal. Doch.
Auf jeden Fall. Bevor wir uns länger mit linguistischen Kleinigkeiten auseinandersetzen, reden wir mehr über diese Organisation. Die ist nämlich eine, deren Mitglieder vor allem die Gemeinsamkeit haben, dass sie ihre religiösen Überzeugungen und ihr Engagement für das Gute, dass das sie dazu bringt, Gerechtigkeit in den vergessenen Reichen zu erwirken. Und das Böse sehen sie dabei wie eine Krankheit, die behandelt werden muss und nicht ignoriert werden darf. Und das erinnert mich zugegebenermaßen so ein bisschen an die Jedi-Ritter, aber ich glaube, wir sind hier mal wieder bei dem bekannten Phänomen, dass wir hier einfach Muster haben, die in verschiedenen Fantasy- und Science-Fiction-Romanen immer wieder auftauchen.
Gute Leute tun Gutes.
Gute Leute tun Gutes und schließen sich zusammen und beraten sich. Ja.
Finde ich gut.
Würde ich auch sagen. Sie gelten als religiöse Militärordnung, die in ganz Ferun verteilt ist und deren Symbol aus einem Panzerhandschuh besteht, der ein Schwert nicht etwa am Griff, nein, sondern direkt an der Klinge packt. Und ich habe Malereien und Zeichnungen davon gesehen, wie so eine ganze Schar Paladine auf Pferden reitend so riesige Schilde in der Hand hält, wo dieses Logo drauf gemalt ist. Das sah sehr episch aus, das Bild. Die Mitglieder des Ordens sind extrem gläubig und sie nutzen diesen Glauben, um sich gegen das Böse zu stellen. Meistens verehren die Mitglieder des Ordens des Panzerhandschuhs Helm, den kennen wir ja schon. Häufig aber auch Turm und Tür oder auch Hoa. Meines Wissens nach ist letzterer der Gott der Gerechtigkeit.
Ja, so alles, was so in Richtung Paladin-Gott geht, kommt da gut an, glaube ich.
Und zu den Pflichten des Ordens gehört es, stets wachsam zu sein gegen mögliche Bedrohungen für die Reiche und jederzeit bereit zu sein, diese Gefahren aus dem Weg zu räumen. Und der Orden des Panzerhandschuhs, der hat drei Grundsätze. Und ich habe mir gedacht, Aaron, überleg dir mal, was so ein Grundsatz könnte so eine rechtschaffend gute Organisation haben. So eine Regel, an die sich alle halten.
Hilf immer den Schwachen und tu Gutes, wo du nur kannst. Tu keine schlechten Dinge.
Wären auch gute Regeln. Ich habe sie mal frei übersetzt nach Marie. Grundsatz Nummer 1. Der Glaube ist die stärkste Waffe eines Mitglieds gegen das Böse. Grundsatz Nummer 2. Große Herausforderungen erfordern heroische Demonstration von Stärke und Tapferkeit. Grundsatz Nummer 3. Es ist gerechtfertigt, einen bösen Akt zu bestrafen, aber nicht einen Gedanken oder ein Gefühl.
Ich komme da immer noch so ins Schwanken, weil aus realer Perspektive klingt dieser erste Satz ja so ein bisschen nach religiösen Fanatikern. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass religiöser Fanatismus in Ferun gewissermaßen gerechtfertigt ist, weil du ja weißt, dass die Götter real existieren.
Und die senden dir ja auch Zeichen. Also ja. Die wissen ja wirklich, dass sie im Namen der Götter agieren.
Wenn ich jetzt im echten Leben Terroranschläge im Namen von dem heiligen Nudelmonster verübe oder so, dann kann man davon halten, was man will. Aber wenn alle Leute wissen, okay, das heilige Nudelmonster ist real, das gibt's und das sagt, das ist gut, was du machst, dann sieht die Sache ja gleich wieder ganz anders aus. Wenn das ein Fakt ist, ein unbestreitbarer.
Ja, was ich auch ganz wichtig finde, ist dieser letzte Punkt, dieses ein böser Akt darf bestraft werden, aber nicht ein Gedanke oder ein Gefühl. Das geht einher mit dem guten Forrest Gump, dumm ist der Dummes tut. Das ist so, böse ist der Böses tut und nicht der Böses denkt oder der über Böses spekuliert, sondern der das dann auch wirklich umsetzt.
Ja, und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also viele von den traditionellen alten Religionen, die bei uns so weit verbreitet sind, haben diese Konzepte nämlich noch drin. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht werten, aber zum Beispiel das Christentum sagt ja in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren deines Nachbarn Hab und Gut oder so.
Also auch das reine Nachdenken darüber.
Genau, aber wir suchen uns ja nicht aus, was wir denken. Wir suchen uns aus, wie wir aufgrund unseres Denkens handeln.
Wie oft habe ich mir schon gedacht, bei einer Person, die ich nicht leiden kann, boah, würde ich dir jetzt gerade gern eine watschen. Aber getan habe ich es halt nie.
Bis der Watschenbaum kippt, dann schau, dass du die schickst.
Rüttle nicht am Watschenbaum. Ein Backelbogfutzen ist gleich aufgerissen.
Diese Redewendungen würde ich außerhalb Bayerns nicht unbedingt benutzen. Aber
ich auch nicht. Ich glaube aber auch, weil mich keiner verstehen würde. Aber zu diesem Thema mit Gedanken und Gefühlen kommen wir jetzt gleich noch, weil aus diesem Grundsatz ergibt sich auch so ein bisschen die Taktik des Ordens oder das Vorgehen des Ordens und wann sie vorgehen. Nämlich aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen greift der Orden nie präventiv ein. Das bedeutet, du könntest als Abenteurergruppe auf den Orden zukommen und sagen, jo, wir haben da einen Drachen gefunden, der plant in 3 Wochen, was weiß ich, keine Ahnung, der will Candlekeep niederbrennen, weil er keine Bücher mag.
Klassischer Dragon Move.
Ja, und der Orden wäre dann aber nicht so, okay, den hauen wir jetzt, sondern sie werden warten, bis es soweit ist, diesen Drachen beobachten, sein Handeln beobachten und erst dann eingreifen, wenn er dabei ist, seine Pläne auch wirklich umzusetzen.
Was natürlich jetzt vielleicht aus rein ethischer Perspektive erstmal gut gemeint ist, aber das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, auch oft genug schief gehen kann. Manchmal muss man eben doch präventiv handeln, glaube ich, einfach aus rein pragmatischen Gründen.
Und ich glaube, da ist auch schon genau dieses Paladin-Dilemma, das wir aus vielen Kampagnen kennen, da, weil man kennt es, man spielt einen rechtschaffend guten Charakter und der will dann halt auch erst einmal, hey, der hat ja noch gar nichts Böses getan, wieso sollen wir dem jetzt schon irgendwas antun? Und dann kommt es zu Diskussionen in der Gruppe und ich muss ja leider sagen, so nervig es für den Rest der Gruppe ist, ich diskutiere einen Charakter Richtig gerne. Ich weiß noch, wir haben vor 2 Jahren mal eine ganze Session 2 Stunden lang nur mit einer Diskussion zugebracht. Und die wurde nur beendet, weil einer gesagt hat, wenn wir jetzt nicht aufhören zu diskutieren, steht er auf und geht. Und ich fand das aber so gut. Mir hat das so Spaß gemacht, weil wir mal so richtig in Character waren und nicht nur draufgehauen haben.
Gut, ich weiß nicht, ob das dann so zielführend ist, wenn einer am Tisch... Weißt du noch, was es ging in der Diskussion? Grob?
Ich glaube, es war irgendwas in Icewind Dale und es ging auch um eine moralische Entscheidung.
Okay, ich dachte, es ging irgendwie darum, wie man am besten einen Vampirsarg einen Berg hinauf transportiert, weil diese Diskussion hatten wir auch mal.
Die hatten wir auch? Die war auch sehr lustig. Nein, es war nicht Icewind Dale. Es ging darum, ob wir den Vampir in seinem Sarg umbringen. Ob wir es schaffen. Darum ging's. Und derjenige, der dann gesagt hat, dass er geht, der war auch derjenige, der versehentlich den Vampir befreit hat. Ja. Weil, Entschuldigung, ich will jetzt nicht ausholen, aber dafür muss jetzt kurz Zeit sein. Wir sind einen Berghang hochgegangen und Aaron hat uns als DM sogar noch gewarnt, dass wir hier nicht so laut sein sollen. Wir wissen, dass hier Steine leicht ins Rutschen kommen. Dann werden wir angegriffen und das allererste, was dieser Wizard macht, ist einen Feuerball casten. Dann sind irgendwie Riesensteine auf diesen Sarg gefallen und dann war der Sarg offen.
So war's.
Ja, so. Aber wie gesagt, ich diskutiere sehr gerne Charakter, mir macht das total viel Spaß. Und ich finde, das braucht es auch manchmal ein bisschen, weil D&D, Roleplay in D&D kommt schnell mal zu kurz. Und hier sage ich es auch nochmal, sie bestrafen nie wen, der keine böse Tat begangen hat. Genauso wenig bestrafen sie die, die nur unmoralische Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Sondern du musst halt wirklich was getan haben und dann kriegst du aufs Maul. Es ist auch eher untypisch, dass du ein Mitglied alleine reisen siehst. Meistens sind die in der Gruppe unterwegs. Und ich würde mal sagen, stell mal vor, du bist so eine Abenteurergruppe und an dir galoppiert eine Gruppe voll gepanzerter Paladine vorbei. Ich finde, das erweckt schon Eindruck.
Mit Sicherheit. Also ich finde, Paladine sind eh mitunter eine der coolsten Klassen in ganz D&D. Deswegen bin ich da voll on board. Ich finde, der Paladin ist eine dieser Klassen, die perfekt fürs Rollenspiel ausgelegt sind. Insofern, dass du eine ganze Menge Regeln hast, die kommen je nach Subklasse und je nachdem, wie eng du dich daran hältst, mehr oder weniger strikt vor. Und ich finde, Fantasie blüht besonders dann auf, wenn du schon auf gewisse Art und Weise eingeschränkt bist und dich innerhalb dieser Schranken ein bisschen vortasten willst. Also ich habe jetzt ja bestimmte Sachen, an die ich mich halten muss als Paladin. Ich darf, weiß ich nicht, je nach Schwur, nicht betrügen, nicht lügen, was weiß ich, keine Ahnung. Und ich finde es sehr, sehr spannend, sich selbst solche rollenspielerischen Vorgaben zu setzen, weil damit kurbelt man eigentlich erst die Fantasie an. Wie schaffe ich es jetzt trotzdem, das zu machen, was ich out of character eigentlich machen will, ohne dass ich jetzt gegen meinen Charakter spiele, sozusagen.
Ich spiele derzeit auch ein und ich dachte nie, dass mir diese Klasse so Spaß machen könnte, aber sie macht mir extrem Spaß und ich freue mich wirklich auf jede Session, weil ich diesen Charakter richtig, richtig gerne spiele.
Heyo, sind Aaron und Marie aus der Zukunft oder der Vergangenheit, je nachdem, wann ihr uns gerade hört.
Ich muss ja leider zugeben, dass ich richtige Probleme damit habe, genügend Wasser zu trinken. Ich finde Wasser nämlich total langweilig und für mich müssen Getränke im besten Fall nach etwas schmecken. Und das ist der Grund, dass ich dann total oft zu Limos und Ähnlichem greife, was ja überhaupt nicht gut ist, weil da absurd viel Zucker drin ist.
Aber dann hat sich vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht genau wie lange, Holy bei uns gemeldet, es ist gefühlt schon ein Jahr her, und gefragt, ob wir Lust hätten, mit denen zusammen eine Werbepartnerschaft zu machen. Und unsere Antwort war von Anfang an, ja, wir haben voll Bock. Aber wir machen den Podcast halt bisher nur als Hobby und nicht gewerblich und wir dürfen leider einfach nicht. Und jetzt dürfen wir endlich. Und da haben wir sofort gesagt, super gerne.
Falls ihr Holy nicht kennt, das ist eine Brand aus Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, leckere Getränke ohne Zucker, Taurin oder weitere Bullshit zu produzieren. Also kalorienarme und vegane Energy Drinks, Eistees und Sportgetränke. Die heißen bei denen Hydration. Und es ist nicht nur mega lecker, sondern es ist auch viel günstiger, als sich ständig Süßgetränke im Supermarkt zu kaufen. Eine so eine Portion kostet nämlich umgerechnet nur 80 Cent.
Marie hat beim Podcast aufnehmen jetzt immer so ein richtig fancy Weinglas in der Hand mit Holy drin. Und es sieht legit einfach aus wie eine Healing Potion. Was ist das für eine Geschmacksrichtung?
Ich habe jetzt gerade die Sorte Achai und Hibiskus-Tee, weil ich Hibiskus so gerne mag. Und Eistees.
Jedenfalls Marie hat ja gesagt, sie trinkt das, damit sie mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe gerade dieses Cranberry Hydration daheim. Das ist so mit Elektrolyten und Kalium und Vitaminen zum Fitness machen. Eigentlich, aber ich mache halt nicht genug Fitness. Aber jetzt, weil ich's hab, habe ich mir gedacht, nehme ich das als Ansporn, mehr zu machen. Und es schmeckt echt einfach ultra nice.
Und wenn ihr euch jetzt sagt, wow, es klingt ja richtig gut, das möchte ich auch mal probieren, dann holt euch doch einfach mal so ein Starter-Set zum Durchprobieren. Und wir haben jetzt sogar noch ein kleines Goodie für euch.
Mit dem Code DENGLISH5 kriegt ihr 5€ auf eure erste Bestellung. Also DENGLISH5, alles zusammengeschrieben, Großbuchstaben. Code und Link findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Checkt's aus. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Wie bereits erwähnt, erstreckt sich der Orden ja über die ganze, nicht nur über die ganze Schwertküste, über ganz Ferun. Und ich dachte mir, ich nenne jetzt mal so ein paar Punkte, wo ihr den Orden überall treffen könnt. Im Norden ist der Orden vor allem in Neverwinter sehr präsent, hat aber auch in Waterdeep eine Stationierung und außerdem findest du einen Vertreter des Ordens des Panzerhandschuhs in der Tentown-Stadt Brynjhande. In den Silvermarches haben sie einen kleinen Wachturm in der Nähe vom Silbrigmondpfad, der auch Hawk's Nest genannt wird, und da züchten sie Hippogreife, die da als Luftreittiere ausgebildet werden. Und ich will so einen. Ich weiß jetzt schon, Nessni bekommt irgendwann einen Hippogreif.
Ich glaube, mit Find Greater Steed, dem Zauber, kannst du den Hippogreif beschwören. Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, hab schon voll Bock. Übrigens, kleiner Funfact, laut dem Harry Potter Test ist mein Patronus ein Hippogreif.
Wow. The more you know.
Voll cool. The more you know. In El Turel haben sie einen Stützpunkt, der gleichzeitig eine Taverne ist. Und die trägt den Namen A Pair of Black Antlers, also ein schwarzes Geweih. Ordensmitglieder in Baldur's Gate unterstützen dort die Bürgerwehr, sind dabei aber eher diskret, weil, wer kennt's nicht, in Baldur's Gate liegt so ein bisschen Gesetzlosigkeit vor. Und das ist genau das, wogegen sie in Baldur's Gate vorgehen wollen. Und dann gehen wir noch weiter, und zwar nach Chult. Und da war der Orden hat erst ein Camp errichtet, das Camp Righteous hieß. Das war in der Nähe von so einem Chultan-Schrein. Und dann wurde dieser von extrem mächtigen, untoten Kreaturen eingenommen. Und dann haben sie ein neues Camp gegründet, und das hieß Camp Vengeance. Und das ist ganz in der Nähe.
Man findet mehr darüber raus, wenn man Tomb of Annihilation spielt.
Ja, ich versuche hier jetzt ein bisschen oberflächlicher zu bleiben. Und niemanden zu spoilern. Der Orden tätigt sehr gute Beziehungen zu einigen einflussreichen Organisationen. Und die bekannteste unter diesen Organisationen sind die Harper. Auch wenn sich die Art im Vorgehen sehr stark unterscheidet zwischen dem Orden des Panzerhandschuhs und den Harpern, die verstehen sich sehr gut zusammen. Und ich dachte übrigens, dass es den Orden des Panzerhandschuhs schon ewig gibt. Alleine schon wegen dem Namen habe ich irgendwie so gedacht, so, es klingt wie eine alteingesessene Gruppe in Ferun. Aber nein, tatsächlich ist dieser Orden trotz seiner extrem großen Größe noch sehr jung. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde in vorherigen Editionen kaum oder eigentlich gar nicht erwähnt, sondern kam mit der 5. Beziehungsweise mit einem Spiel, das Neverwinter Nights heißt, mit einem DLC dafür. 2014 würde nämlich das erste Mal erwähnt.
Ich glaube wirklich, das stimmt. Ich glaube, sie kam erst in der 5. Edition raus. Das war mir so auch nicht bewusst. Aber nochmal, um auf deinen Punkt zurückzukommen, dass sie gern mit den Harpern zusammenarbeiten, aber anders agieren. Ich finde, das ist ein total spannender Punkt. Weil, wenn ich jetzt ein Abenteurer wäre, ich überlege mal, ich im echten Leben, wäre ich lieber Mitglied beim Orden des Panzerhandschuhs oder bei den Hafnern? Weil die einen, die machen halt mehr so diskrete Unterwanderung, Spionage, vielleicht hier mal einen Gegenstand klauen und dem anderen in sein Wohnzimmer reinlegen. Was schon cool ist, es hat seinen Reiz, aber was auch seinen Reiz hat, sind die anderen, die sagen, ich hau da aufs Maul. Zack. Das, weiß ich nicht. Ich kann bei meinen Spielern beides eigentlich sehen.
Also ich persönlich, wenn ich als Mensch, also ich als Person in der D&D-Welt leben würde, würde ich mich von beiden fernhalten, weil ich keine Lust habe, aufs Maul zu kriegen. Ich glaube, ich wäre auch keine Abenteurerin. Ich würde wahrscheinlich in irgendeiner Taverne arbeiten oder bei der Zeitung und würde mir den neuesten Klatsch und Tratsch anhören und das wäre so okay, mein
Carla
Ding.
Carla Kolumna.
Ja, aber Nessny wäre 100% voll der Charakter für den Orden des Panzerhandschuhs. Nessny
ist der Name von ihrem Paladin.
Ja. Die ist im Begriff von rechtschaffend gut.
Nice.
Was ihr schon oft ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Genau. Wenn du dir jetzt denkst, boah, den gibt's noch gar nicht so lang, voll schade. Stimmt, aber sie spielen in vielen der Abenteurer der fünften Edition eine große bis teilweise auch sehr wichtige Rolle. Sie kommen vor in Grabmal der Vernichtung. Heißt es Grab oder Grabmal?
Grabmal der Vernichtung.
Hort der Drachenkönigin. Aufstieg Tiamats. In Waterdeep Dragonheist kommen sie vor. In Storm King's Thunder. In Baldur's Gate Descent into Avernus. In Princess of the Apocalypse. In Out of the Abyss. In Lost Mines of Phandelver, dem sehr beliebten Startabenteuer. Und bestimmt noch in einigen mehr.
Ja, also das waren jetzt so ungefähr die ersten 6 Abenteuer, die überhaupt rausgekommen sind. Da war es überall drin. Es ist auch echt schwer, an ein Abenteuer in der 5. Edition zu denken, wo sie explizit nicht drin vorkommen, solange es zumindest irgendwo da an der Schwertküste spielt.
Genau, ich wollte fragen, wenn ihr eines der offiziellen Abenteuer spielt, seid ihr ihnen dann schon mal begegnet? Nehmt euer DM so politische Gruppierungen mit rein oder eher weniger? Weil ich muss schon sagen, ich habe jetzt von den Abenteuern einige angespielt und ich bin ihnen fast jedes Mal begegnet.
Dem Orden spezifisch?
Ja, also Personen, die dem Orden angehören.
Huh.
Ja. Hast du noch Fragen zum Orden des Panzerhandschuhs, lieber Aaron?
Mich würde interessieren, ob dieser Panzerhandschuh noch eine andere Bedeutung hat. Wo kommt eigentlich dieser Panzerhandschuh her?
Also zum einen muss man natürlich sagen, weil die meisten, die dem Orden angehören, schwere Rüstung tragen. Und zum anderen ist dieser Panzerhandschuh auch Teil des, wie sagt man da, Logos, des Zeichens vom Gott Helm und die meisten von
ihnen. Ach ja, klar. Stimmt, dem sein heiliges Symbol ist so ein Panzerhandschuh mit einem Auge drin. I remember. Okay.
I remember. Sag mal, war Helm nicht auch derjenige, der irgendwie Mystra gehauen hat?
Ah ja, klar. Zack.
Ja, wusste es. Aber eigentlich ist Mystra ja mein Girl. Mehr dazu in unserer Mystra-Folge.
Helm ist der Gott, der Beschützer und der Bewahrer. Der des nimmer schlafenden Auges, der ewige Wächter und lauter so Sachen. Der hat eine ziemlich sicke Plattenrüstung an. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es eine Plattenrüstung ist. Aber er wird immer in seiner Rüstung dargestellt. Also eigentlich ist man sich gar nicht sicher, ist unter dieser Rüstung irgendwas oder hat er gar kein Gesicht, sondern nur einen Helm. Haha.
Gut, Aaron, dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, auf einer Skala von 1 bis 5 Finger eines Panzerhandschuhs, was gibst du der Order of the Gauntlet?
Ich gebe ihm 4 Finger und ein Daumenglied.
Der Daumen hat nur Daumen haben nur 2 Glieder, ne?
Naja, ich weiß nicht, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, glaube ich.
Gibst du ihm eine 4,5?
Ja, so vielleicht ein bisschen mehr an die Biologiestudenten oder den Zuhörern. Ist das, hat man, ne, der Daumen hat nur 2 Glieder, oder? Oder ist das...
Also ich schaue gerade meinen Daumen an.
Also ich meine, ich weiß, er hat optisch nur 2 Glieder, aber ist das dritte Glied einfach vielleicht unten in der Hand drin?
Keine Ahnung, ich studiere kein Medizin.
Ich glaube, das ist eigentlich, ich glaube, da ist schon ein drittes Glied. Das ist nur halt Teil deines Handknochens. Oh mein Gott, wir blamieren uns schon wieder. Okay.
Kommen wir jetzt zu deinem Lieblingspart, lieber Aaron.
Du meinst dem Edelstein-Zählpart?
Wir kommen zu dem wunderschönen Kazoo-Outro meinerseits, das du so gerne magst, weißt?
Ich liebe das Kazoo.
Mm-hmm.
es ist natürlich Beat It von Fallout Boy. Nee, das Original ist natürlich...
Stimmt, die haben das auch mal gecovert, oder?
Ja, das Original ist aber Michael Jackson, oder?
Yes, genau.
Hoffentlich stimmt das.
Nur, also der Text ist halt bei Michael Jackson, it doesn't matter who's on the right, und ich glaube, das mattert beim Order des Panzerhandschuhs, beim Order of the Gauntlet schon.
Beim Order des Panzerhandschuhs. Aber jetzt mal
nicht so genau. Order of the Panzerhandschuh.
Okay.
Gut. Ich glaube, das reicht für heute, lieber Aaron.
Ich glaube auch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich war der Aaron. Genau.
Und ich bin immer noch die Marie und ich werde es auch nach dem Podcast sein.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.